Wenn man in der Eingangshalle hochgeht, gleich die Treppe und dann links durch, dann kommen wir in einen kleinen Bereich. Das ist überschrieben mit Telegrafie. Sind wir hier an den Anfängen der Nachrichtentechnik?
Ja, damit hat im Grunde genommen das, was man als modernere Nachrichtentechnik bezeichnet hat, begonnen. Also der Versuch, mit Hilfe von Elektrizität zumindest Zeichen zu übertragen. Nicht Sprache oder Bilder, aber Zeichen. Und damit die hohe Geschwindigkeit von Elektronen in Leitungen dazu auszunutzen, ganz rasch und ganz schnell miteinander kommunizieren zu können. Das war Telegrafie.
Da fällt einem sofort Morse ein, natürlich, sagen wir Morse, aber es fällt einem auch Edison ein, der später als Telegrafenmensch auch die Telegrafen verbessert hat, womit er ja dann mehrere Telegramme gleichzeitig abschicken konnte. Was sehen wir hier genau? Was sind das für Exponate? Woher stammen die und warum sind die noch so gut erhalten?
Na, das sind Telegrafenapparate, die wir in den letzten Jahrzehnten zusammengetragen haben. Es gab eine solche Sammlung überhaupt gar nicht hier im Hause. Anders als in anderen Sammlungsbereichen musste das alles erst aufgebaut werden. Und das sind frühe Eisenbahntelegrafen zum Beispiel. Man muss wissen, dass die Telegrafie immer eng mit der Eisenbahn verkoppelt war. Frühe Versuchstelegrafen. Wir haben auch ein Modell hier, mit dem man den Vorläufer der elektrischen Telegrafie, die optische Telegrafie, ganz berühmtes Projekt der preußischen Staatsverwaltung, so ein bisschen nachvollziehen kann und so einiges noch an drumherum, Telegrafenkabel, Codebücher und alles, was eben zu diesem im Grunde genommen immer noch stark unterbelichteten Zeitalter der Telegrafie gehört.
Nun haben wir den Original Morseklang natürlich nicht, weil die Geräte nicht in Betrieb sind, aber man kann... Oh. Das ist zumindest der Hebel und es hat geklingelt. Was bedeutete das?
Ja, also wir haben hier so eine kleine Schaltung realisiert, um mal deutlich zu machen, wie denn das funktioniert. Es gibt hier auch ein Telegrafenalphabet, das hier aufgehängt ist. Also man kann mal gucken, ob man das denn dann hinkriegt mit diesem Morsecode
zu telegrafieren. Na, SOS kriegt man vielleicht noch, ne? Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal
genau,
kurz.
Kriegt man vielleicht gerade noch hin. Und normalerweise wird das eben auf diese Papierstreifen übertragen, die man ja auch an den Apparaten sieht. Das wäre viel zu aufwendig, das zu unterhalten, weil dann die Tinte immer erneuert werden muss und so weiter. Und deswegen haben wir hier ein Klingelsignal dazwischen geschaltet, das sozusagen das Signal wiedergibt.
Aber wir sprechen hier schon vom 19. Jahrhundert, als Radio noch vielleicht nur im Kopf als Idee vorhanden war. Aber es bedurfte der Telegrafie, um später auch mit Hertzschen Wellen Radio zu machen, als Vorläufer, wenn man so will, um überhaupt die Gedanken zu materialisieren, um zu sagen, wir wollen auch irgendwann mal Stimme übertragen. Und wenn wir hier so weitergehen, dann sehen wir natürlich, wichtig auch für die Rundfunkentwicklung war die Erfindung des Telefons überhaupt und natürlich die klassischen Apparate, wie man sie noch aus uralten Filmen kennt, wo man so in so eine Sprechmuschel hineinrufen muss und der Hörapparat getrennt vom eigentlichen Sprechapparat aufbewahrt wurde, natürlich dann in der Halterung zusammen. Aber das sind so auch Sachen, die man von Lassie kennt, diesem Hund aus den 40er, 50er Jahren, die dann auch noch in den 60er Jahren im Fernsehen zu sehen waren. Woher haben Sie diese ganzen Sachen?
Auch in den letzten 25 Jahren zusammengetragen, zum Teil gekauft, zum Teil durch Übernahme von Sammlungen gewonnen, zum Teil gestiftet bekommen. Ganz unterschiedlich. Jedes Objekt hat da seine ganz eigene Geschichte. Und tatsächlich für die frühe Geschichte des Rundfunks, des Radios, war das Telefon extrem wichtig, weil mit dem Telefon zum ersten Mal es gelungen war, dieses sehr komplexe Sprachsignal, das Tonsignal, in ein elektrisches Signal zu überführen. Also ein 0-1-Signal elektrisch darzustellen, das ist gar nicht so besonders schwierig. Aber ein Sprachsignal oder Musik, also ein Signal, das aus sehr, sehr unterschiedlichen Komponenten besteht, in ein elektrisches Signal zu überführen und dann auch wieder sozusagen zu dekodieren und wieder hörbar zu machen, das war eine lange Zeit unüberwindbar erscheinende Aufgabe und das Telefon hat zum ersten Mal diesen Durchbruch geschafft und damit war dann auch ja, vielleicht schon eher der Gedanke naheliegend zu sagen, na, wenn wir das jetzt über Draht können, kann man das jetzt vielleicht auch nicht ohne Draht machen, was der Rundfunk ja dann gemacht hat.
Können Sie bestätigen, dass der erste Satz gewesen sein soll, ein Pferd frisst keinen Gurkensalat?
Das kann, glaube ich, keiner so richtig bestätigen, jedenfalls nach strengen historischen Regeln. Das ist so eine Legende meines Erachtens, die sich im Nachhinein rund um den deutschen Erfinder Philipp Reis herausgebildet hat, der tatsächlich auch seine Rolle in der Entwicklungsgeschichte des Telefons gespielt hat, aber nicht der wirklich maßgebliche Erfinder war. Das war Alexander Graham Bell.
Oh, was war das? Achso, das war ein klassisches Handy von einem Besucher. So klingen die heute. Man kann natürlich auch noch alte Geräte sehen, Telefone, aber vielleicht gehen wir doch mal rüber zur Rundfunktechnik. Hier steht ein Sender aus dem Jahre 1949 vom RIAS. Wenn man Sender sagt, meinte man eigentlich eher das Programm, aber der klassische Sender ist natürlich ein technisches Gerät, das dazu da war, die Sprache so weit zu verstärken, dass sie erstmal durch die Luft ging und dann wieder beim Empfänger ankam. Was sehen wir hier? Das ist ein ziemliches Ungetüm mit Hochspannungszeichen versehen.
Ja, also tatsächlich sind diese sogenannten Sender in offener Bauweise ziemlich komplexe Gebilde, die bestehen aus ganz viel Kupfer, aus Glas, aus Keramik, aus unterschiedlichen Leitungen, aus großen Platten, aus Spulen, ist das alles ziemlich kunstfertig zusammengestellt und dient eben vor allen Dingen dazu, in erster Linie dazu, eine hohe Spannung, eine hohe Leistung, die sozusagen an der Antenne anliegt, mit der schwachen Leistung, die aus dem Rundfunkstudio herauskommt, so zu verbinden, dass die hohe Leistung beeinflusst wird durch das eigentliche Rundfunksignal, also Musik, Sprache, was immer der Rundfunk produziert, und dann durch eine geeignete Schaltung am Rundfunkempfänger im Radio das Ganze auch wieder hörbar zu machen. Dieser Sender hat nun mal auch noch eine ganz besondere Geschichte, weil er 1949 als erster Sender im sogenannten freien westlichen Teil von Berlin errichtet wurde. Rundfunk zu machen war bis dahin ausschließlich eine Angelegenheit der sowjetischen Besatzungsarmee, und das fand man zunehmend bei den westlichen Alliierten wie auch in der Bevölkerung Westberlins nicht mehr so ganz lustig. Das war also der erste Sender, mit dem dann Westberlin sozusagen eine eigene Rundfunkstation hatte.
Dazu muss man sagen, den RIAS gab es als DIAS, als Drahtfunk, ohne Sender eben. Und dann hatte man sich entschlossen, aber weil der Berliner Rundfunk total unter russischer Kontrolle war, obwohl man es ja eigentlich ursprünglich gar nicht so dachte, dann tatsächlich dann den Rundfunk im amerikanischen Sektor aufzumachen. Aber nochmal zu dem Sender als solchen, der passt ja in ein normales Wohnzimmer heute locker rein. Welche Leistung hatte der?
Der hatte 20 Kilowatt. Damit war eine Leistung gegeben, mit der man ganz Berlin und auch die Umgebung von Berlin noch ganz gut versorgen konnte.
Also ein Blickfang auf jeden Fall in Ihrer Ausstellung. Wir müssen mal ein bisschen zügig durch und konzentrieren uns auf weitere Exponate, die mit der Rundfunk-, Empfangs- und Sendetechnik zu tun haben. Ich sehe hier viele klassische Röhren, also Röhren im eigentlichen Sinne, wie sie früher auch in Rundfunkempfängern verbaut wurden, größer und kleiner. Das kennt man eigentlich gar nicht mehr. Heute ist noch nicht mal mehr der Transistor ein gängiges Bauteil, also in Einzelbauweise. Das sind natürlich Sachen, die lernte ich noch in der Schule, wie eine Kathodenstrahlröhre funktioniert und warum man sozusagen früher auch ein extra Modul hatte, um die Kathoden anzuheizen. Aber was gibt's hier vielleicht Interessantes zu entdecken?
Also etwas unscheinbar, weil es rechts hinten in der Ecke steht, die Liebenröhre. Die Liebenröhre ist sozusagen der Urtyp aller modernen Röhren, konnte im Grunde genommen auch nur verstärken. Aber damit war es zum ersten Mal gelungen, mit dieser hochmodernen Elektronentechnologie, die ja Röhrentechnologie eigentlich schon ist, im Bereich der Rundfunktechnik oder der Funktechnik eine ziemlich erhebliche Verstärkungsleistung zu erreichen. Alle anderen Röhren, die man hier auch noch in der Vitrine sieht, dienen wiederum sehr speziellen Zwecken. Das sind Senderöhren, das sind Verstärkerröhren, das sind Filter, das sind Röhren, die so zu typischen Empfangsschaltungen in Radios gehören und so weiter. Also es gibt und gab unglaublich viele verschiedene Röhrentypen, gibt ja Handbücher dazu. Um sich den Zweck so ein bisschen zu verdeutlichen, kann man sagen, im Grunde haben die Röhren das gemacht, was die Chips heute in den Computern machen. Die können auch eben sehr, sehr viel. Röhren mussten dazu aber eben auch unterschiedliche Formen, unterschiedliche Ausbildung haben. Und einen kleinen Teil der riesigen Vielfalt von Elektronenröhren, die früher in allen Radios drin waren, in allen Fernsehern drin waren, in den frühen Rechnern drin waren, eine kleine Auswahl davon kann man hier bei uns sehen.
Gehen wir mal weiter in diese Abteilung, die jetzt Exponate zeigt, die ich noch nie gesehen habe. Das sind also dicke Kästen. Ach so, das könnte ein Drehkondensator sein, mit lauter kleinen Scheiben drin.
Genau. Also was man hier sieht, ist ein kleiner Teil einer Sammlung, die wir haben und die ausgesprochen wertvoll ist. Auch, glaube ich, schon vom der Qualität her ziemlich einzigartig in Deutschland, nämlich Geräte der allerersten Zeit der Funktechnik von ja, so 1910 an bis in die Zeit, wo dann eben der Rundfunk begann. Eine kleine Auswahl sieht man hier. Das sind Spezialempfänger, Spezialsender, die für die Schifffahrt, die für das Heer, die für das gerade damals auch beginnende Flugwesen konzipiert worden sind. Also schon sehr spezielle Apparaturen für spezielle Anwendungen. Aber für den Nicht-Fachmann im Grunde genommen vollkommen unzugänglich, deren Innenleben tatsächlich auch den Wissenschaftlern damals oft genug noch in der Funktionsweise nicht so richtig verständlich war. Man hat damals eben noch sehr viel experimentiert. Aber große Phase, Erster Weltkrieg, da sieht man auch ein paar Bilder da oben. Das war der Durchbruch der Funktechnik sowohl auf deutscher Seite wie auf österreichischer Seite wie auf der Seite aller anderen Kriegsteilnehmer. Und genau aus dieser Phase vor und nach dem Ersten Weltkrieg stammen alle diese Apparate und sind sehr selten.
Da merkt man wieder, die Militärtechnik war auch schon damals Treiber der Technik. Der Deutsche Unterhaltungsrundfunk ist ja erst 1923 offiziell ans Netz gegangen, obwohl es schon Versuche in Eberswalde gab. Man denkt immer, Königs Wusterhausen, damals mit einem Holzsendemast, habe ich irgendwo gelesen, bereits auch schon vor dem Ersten Weltkrieg. Nehmen wir doch mal ganz schnell noch die letzten Exponate kurz in der Übersicht mit. Ziel dieses kleinen Rundgangs ist, liebe Gebührenzahler, dass Sie sich das vielleicht auch selbst in der Vitrinensammlung hier ansehen. Ich sehe noch einen Trichter, Grammophonteil, dann ein typisches altes klassisches Mikrofon, das zentrisch eingehängt ist, damit auch die Schwingungen sich nicht übertragen auf die Membran.
Ja, also hier ist im Grunde genommen genau die Abteilung, wo wir den Übergang von der, sagen wir mal, professionellen Funktechnik des Ersten Weltkrieges noch hin zu einer kommerziell ausgerichteten Unterhaltungsrundfunktechnik finden. Die allerersten Empfangsgeräte, die oft genug nur Detektoren waren, mehr oder weniger einfach gebaut. Man konnte da auch in der Regel nur mit einem Kopfhörer Rundfunk hören. Dann gibt es dann so Verteilerdosen, wo man also mehrere Kopfhörer wieder an einen Detektor dranhängt. Es gibt die ersten Lautsprecher, wo man dann zum Teil wiederum Technik aus dem Telefon wiederfindet. Also so eine ganz einfache Dose, mit der man dann das akustische Signal versucht, über so ein hornähnliches Gebilde auf Raumlautstärke zu verstärken. Man erkennt aber auch schon die ersten professionelleren, besser ausgestatteten Empfänger, die den Detektorgeräten nachfolgten, die mit 2, 3, 4 oder sogar noch mehr Röhren ausgestattet waren und dann natürlich auch schon deutlich bessere Empfangs- und Verstärkungsleistungen boten. Also das sind sozusagen die Fossile, mit denen in Deutschland das Rundfunkzeitalter begann und man zum ersten Mal überhaupt Rundfunkstationen nicht nur aus Deutschland, sondern im Grunde genommen dann auch schon aus Europa mit einigermaßen guter Antenne hören konnte.
Dann sehe ich hier noch ein Bild, das ist offenbar tatsächlich 1936 zu den Olympischen Spielen. Man sieht eine Fernsehkamera, die eher aussieht wie eine Kanone, einen Reporter. Das ist tatsächlich das Olympiastadion. Das führt uns jetzt wahrscheinlich in die nächste Abteilung.
Das führt einerseits in die nächste Abteilung, andererseits ist es aber auch ein Verweis auf die Geräte, die man hier sieht. Rundfunk und Nationalsozialismus, weiß man, war wiederum noch ein aus deutscher Sicht ganz spezieller Zeitraum, weil Rundfunk dort einerseits sowohl technisch wie was die Verbreitung anlangt, nochmal einen unglaublichen Fortschritt gemacht hat, aber eben auch deutlich unter der Maßgabe, Rundfunk ist das Hauptpropagandamittel der Nationalsozialisten. Und das kulminiert so ein bisschen in dieser Abbildung von 1936, Olympischen Spielen haben wir ja gerade erlebt, Medien heute, Medien damals, die Kombination von Rundfunkreporter, Filmkameras und Fernsehkameras war sozusagen das, ja, die Kombination der absoluten geballten Hightech im Propaganda- und Nachrichtenbereich, die man damals aufweisen konnte. Und das ist halt hier schon auch dramatisch, so wie man das eben damals auch grafisch oft geschickt gemacht hat, in dieses Bild eingebaut.
Im nächsten Raum sieht es schon so ein bisschen aus, wie vielleicht man selbst aus eigener Erfahrung sehen kann, wenn man die Großmutter oder Urgroßmutter noch besucht. Klassische alte Geräte aus den 40er, 50er Jahren. Was kann man hierzu sagen? Worauf sollte man seinen Blick als erstes werfen, vielleicht, wenn man in diesen Raum kommt?
Also zum einen sind teilweise die Bedienungen der Geräte sehr, sehr originell. Also wir haben hier zum Beispiel ein Radio, wo man die Stationen über eine Wählscheibe einstellen konnte. Die waren also sozusagen vorprogrammiert. War damals natürlich keine Programmierung, sondern eine Belegung bestimmten Kondensatorenschaltungen. Und tatsächlich hat man also so versucht, dieses mühselige Drehen an der Skala und das Auffinden des gewünschten Senders zu erleichtern. Andere Radios gehen auch schon so weit, den eingestellten Sender durch einen Lichtpunkt auf einer Europakarte sichtbar zu machen. Also da hat man sich schon wirklich ganz ungewöhnliche Sachen einfallen lassen. Auf der anderen Seite merkt man halt sowohl der Konsumaufbruch im Bereich Radio in der DDR wie in der Bundesrepublik war anfangs relativ ähnlich. Wir haben hier so zwei Vitrinen, in denen frühe Radios aus der DDR und der Bundesrepublik ausgestellt werden. Das nimmt sich in den ersten Jahren und Jahrzehnten gar nicht so sonderlich viel. Wer dann aber tatsächlich auch mal ein bisschen Radio hören will, der kann hier eine Hörbar aufsuchen.
Können wir vielleicht mal hingehen?
Ja, da haben wir an jeder Station insgesamt, glaube ich, 33, 34 Tondokumente aus der Zeit des Rundfunks 1924 bis 1949 zusammengetragen. Das kann man auch mit einem Drehrad wie beim alten Radio anwählen und kann sich das dann anhören.
Machen wir doch gleich mal, die 20 ist hier schon eingestellt, also reiner Zufall.
Wir sind nun in die Luftschutzhauptschule der Ostgruppe gegangen, denn Heinz und Wolfgang möchten zu gern einmal eine Volksgasmaske in der Hand haben und vielleicht auch aufsetzen.
Kinder üben das Anlegen der Volksgasmaske, Bericht aus einer Luftschutzschule. Sehr historische O-Töne. Bis wohin, in bisschen welche Zeit haben Sie hier O-Töne zum Anhören?
Bis 1949 haben wir die ausgewählt, weil danach man eigentlich davon ausgehen kann, dass viele doch noch eine Vorstellung davon haben, wie Radio klingt. Ja, hier im Hintergrund hört eine Besucherin auch Tondokumente aus der Hörbar durch. Man erfährt so eben auch über das Ohr ein bisschen etwas zur Rundfunkgeschichte und nicht nur über die Geräte, die hier ausgestellt sind.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Das, was eben noch auf dem Gemälde in dem einen Raum war, nämlich das, was ich sagte, sieht aus wie eine Kanone, steht tatsächlich jetzt hier. Ich glaube, das war auch so ein bisschen der Spitzname der Techniker, weil diese Fernsehkamera aus den frühen Anfängen des elektronischen Fernsehens tatsächlich überdimensional groß waren und dann doch eher erinnerten an Flakgeschütze.
Ja, besonders wenn die noch mit einem Zoom-Objektiv verkoppelt waren, wie das hier der Fall ist. Also das war das erste Zoom-Objektiv, was überhaupt für Fernsehkameras lieferbar war. Und diese Verbindung von Kameraoptik und elektronischer Umwandlung des Bildes, das hat wirklich sehr, sehr lange gedauert, bis das ein handelbares Format erreicht hat. Heute kann man sich das gar nicht mehr vorstellen. Man kauft sich eine HD-Kamera und die hat einen 20-fach Zoom drin. So ein Zoom aus den frühen 50er Jahren, der hat noch einen Meter Länge und wiegt ungefähr 100 Kilo. Also den kann man so ohne weiteres gar nicht alleine bewegen.
Was gängig waren tatsächlich so eine Art Revolver, so eine Wechselobjektive, genau, die dann immer vorgeschaltet wurden und dann fest angeschlossen waren und eher die Kamera sich bewegte. Das sieht man gelegentlich auch noch bei wirklich alten Filmen, dass da das Zoom-Objektiv noch nicht verbreitet war. Das ist dann erst eine spätere Erfindung. Gehen wir weiter?
Ja, wir haben hier ein Fernsehstudio aus dieser frühen Zeit tatsächlich aufgebaut und man erkennt eben nicht nur die Kamera und hier so einen kleinen Sprecherplatz, der übrigens der Nachbau des ersten Sprecherplatzes der Berliner Abendschau ist, sondern man erkennt auch eine Vielzahl von Schränken mit Instrumenten und Anzeigen und Drehschaltern und Knöpfen und ich weiß nicht was. Tatsächlich ist es so, dass die eigentliche Elektronik zu den Kameras gar nicht in den Kameras selbst, sondern in diesen 1,60 Meter, 1,80 Meter großen Schränken untergebracht war. Das heißt, Fernsehen zu machen bedeutete, da stand ein Mann an der Kamera, der hat so seinen Bildausschnitt festgelegt. Es gab aber auch noch einen Operator, der möglicherweise die Objektivwechsel oder Schärfeneinstellung oder so vorgenommen hat. Und es gab noch den Bildingenieur, der an der peripheren Elektronik saß und das Signal ausgepegelt hat und die elektronischen Funktionen der Kamera überwacht hat. Also eine verdammt aufwendige Geschichte. Und damit war eben Fernsehen damals auch tatsächlich noch ein hochkomplizierter und viele unterschiedliche Qualifikationen erfordernder Betrieb. Und ein bisschen was von diesem ja technologisch doch noch sehr, sehr anspruchsvollen Geschäft des Fernsehmachens kann man in diesem alten Studio, das übrigens großenteils mit SFB-Geräten ausgestattet ist, wiederfinden.
Diese ständige Ausstellung macht ein bisschen ehrfürchtig vor dem Gebrauch der heutigen Technik, weil man dann jetzt hier tatsächlich mitbekommt, was alles davor an Innovation, an Ingenieurskunst nötig war. Bis hin ja eigentlich der Tatsache, dass man Fernsehen zuerst mechanisch abtastete und irgendwann 1931 präsentiert von Professor Manfred von Ardenne elektronisch sendete. Und genau dieses Experiment, was er damals vorstellte in der Funkausstellung, haben Sie hier rekonstruieren, aufbauen können. Was kann man sehen?
Also tatsächlich ist es nicht das Experiment, das er damals bei der Funkausstellung gezeigt hat, sondern das ist im Grunde genommen der Nachbau des Experimentes, das er im Dezember, glaube ich, 1930 in seiner Wohnung präsentiert hat. Geht also noch ein bisschen weiter zurück. Also es ist sozusagen der Urtyp der ersten Darstellung einer vollelektronischen Abtastung und Wiedergabe eines Bildes. Links davon sieht man einen Apparat, der auch sehr skurril anmutet, der hat so eine komische Scheibe, wenn man genau hinguckt, sind da Löcher drin. Das ist sozusagen der Urtyp des mechanischen Bildwiedergabegerätes.
Oder bekannt als Nipco-Scheibe.
Nipco-Scheibe, genau, hier eingebaut in ein Telehor. Ein Televisorgerät. Also das war lange Zeit die einzige Option, schien es, mit der man Bilder wiedergeben konnte. Und Ardenne hat halt gezeigt, nein, es geht tatsächlich auch mit umgewandelten Kathodenstrahlröhren. Und dieses Experiment hat der Fernsehentwicklung in Deutschland einen ganz, ganz immensen Auftrieb gegeben. Und weil es eben so ein Schlüsselmoment war, hat Ardenne noch zu DDR-Zeiten dieses Urexperiment nachgebaut. Die Originalapparate standen großenteils gar nicht mehr zur Verfügung. Und mit einer ganz eigenen Geschichte im Hintergrund ist dieses Experiment jetzt bei uns zu sehen. Der Beginn des elektronischen Zeitalters in Deutschland ist so auf das Jahr 1930 ungefähr zu terminieren. Damals allerdings wirklich noch allerfrühestes Versuchsstadium. Wenn man jetzt seinen Blick nach rechts findet, dann steht man schon vor einem Modell eines Studios, das einem sehr, sehr modern vorkommt. Das war gerade 8 Jahre später. Da hatte man es schon geschafft, sehr kompakte Kameras zu fabrizieren. Man hatte geschafft, eine Studioszenerie aufzubauen, in der sich tatsächlich auch schon relativ anspruchsvolles Live-Fernsehen mit Szenenwechseln und so weiter machen ließ. Man hatte Begleitstudioräume, in denen Tonsignale zugespielt werden konnten, in denen auch Aufzeichnungen gemacht werden konnten. Man hat nämlich damals erst auf Film aufgezeichnet. Man konnte aber auch zuspielen von Film. Videomaterial im Sinne von Magnetband gab es natürlich noch nicht. Also da hat der Film immer den Speicher, das Trägermedium abgegeben. Und dieses komplexe Gebilde tatsächlich ist nur 8 Jahre nach diesem Urexperiment bereits hier in Berlin funktionsfähig an den Start gegangen. Übrigens schräg gegenüber vom Hauptgebäude des RBB. Auch am Theodor-Heuss-Platz, in dem Gebäude, in dem dann später die FFB lange ihren Sitz gehabt hat.